Freiraum Deluxe.
Der Podcast für gelungene Kommunikation
und persönliche Entwicklung
mit Daniela Zeller
und Ronny Hein. So, da sitzen wir jetzt und das ist die erste Folge unseres neuen Podcasts. Einmal im Monat überlegen wir uns beide ein Thema und dann sprechen wir über diese Themen. Und das Besondere ist, wir wissen beide nicht, was der jeweils andere sich für ein Thema ausgesucht hat.
Überhaupt nicht, gar nicht. Und das ist so spannend. Ich bin schon die ganze Woche so gespannt und jetzt trinke ich mal.
Ich auch. Ich habe meine Themen ungefähr 10-mal umgeworfen Kaffee. Und bin jetzt wieder zum Ursprungsthema zurückgekehrt. Und das ist ganz wichtig, es gibt dann auch echte Übungen, die Stimme, den Atem, den Körper oder das Denken, die innere Haltung betreffen, einfach für alle dann zum Weiterüben.
Genau.
Und es gibt auch unsere Geschichten dazu.
Ja.
Und ansonsten schauen wir einfach mal, was sich entwickelt.
Schauen, was passiert. Es geht ja um gelungenen Auftritt, um persönliches Wachstum.
Und um die gute Stimme.
Genau.
Ronny,
ja?
Welches Thema hast du dir überlegt für Folge Nummer 1?
Ich habe mir folgendes Thema überlegt. Und zwar, du erinnerst dich, wir kennen uns jetzt seit 12, 13, 14 Jahren.
Ja,
vom
sowas.
Vom Merkur Award.
Ja.
Und du hast mich, glaube ich, seit 10 Jahren fragst du mich, ob ich mal unterrichten komme.
Genau, ich denke, wir müssen ein bisschen ausholen.
Ja.
Der Merkur Award ist eine Gala-Veranstaltung,
genau.
Eine Preisverleihung, die ich moderiere.
Mhm.
Ich glaube, seit 2010.
Ah.
Und Ronny ist im Produktionsteam.
Genau,
für die
nominierten Filme.
Genau. Und da haben wir uns getroffen.
Und ich
einmal im Jahr.
Genau, einmal im Jahr haben wir uns dort getroffen. Und ich habe ja die Filme auch besprochen.
Genau.
Das heißt, du hast damals dort meine Stimme gehört. Und wie ich spreche und auf das hast du mich damals angesprochen?
Nein, ich habe vor allem auch dich erlebt als Mensch,
okay.
Eben einmal im Jahr im Zuge dieser Veranstaltung. Und da kam in mir der Impuls, ich glaube, der könnte unterrichten. Vielleicht wäre der was für unser Trainerinnen- und Trainerteam. Und da habe ich dich angesprochen.
Super. Und deshalb habe ich mir gedacht, was könnte da besser passen als das Thema Stimme?
Ja, nur du musst erzählen, 5-mal hast du gesagt, nein, das kann ich nicht.
Ja.
Und ich glaube, so nach dem 5. oder 6. Mal hast du dann gesagt, okay, ich kann es ja mal probieren.
Genau, ich habe gesagt, dann probiere ich es jetzt mal.
Und dann bist du draufgekommen, das ist genau das, was du eigentlich machen möchtest im Leben.
Ja, und da bin ich.
Ja.
Seit 5 Jahren circa.
Genau. Mhm.
Genau.
Und jetzt ein richtig großer Teil.
Ja.
Und das ist eine ganz schöne Entwicklung. Also die Stimme hat uns zueinander geführt.
Und deshalb habe ich mir gedacht, was könnte da besser passen als Stimme?
Mhm.
Das Thema Stimme und wie wichtig die Stimme für unsere Wirkung ist, für unseren Auftritt. Wie stimmaffine Menschen wir eigentlich sind. Aber das Wenigste, worüber sich die Menschen eigentlich wirklich Gedanken machen, ist oft die Stimme.
Mhm. Ja, die Stimme und ich haben auch eine Liebesbeziehung. Seit über 30 Jahren, als ich 15 war, habe ich begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen.
Mit 15?
Ja, mit 15. Und ich kann mich erinnern an diese erste Gesangsstunde, die habe ich zu einem Großteil am Boden verbracht, mit Körperübungen und Atemübungen und dann so leichten Summenübungen. Und ich weiß noch, ich bin rausgegangen aus dieser Stimme und das war... Ach, das beste Gefühl, das man haben kann. Ich war so eins mit mir, ich war verbunden mit mir. Ich habe alles gut wahrgenommen, also so als wäre mein Verstand geschärft und mein Sensorium. Und ich war so zufrieden und hatte so eine innere Sattheit.
Also so ein magischer Moment.
Das war ein magischer Moment.
Ja.
Und da habe ich gewusst, das möchte ich weitermachen und irgendwann nach Jahren habe ich gewusst, das möchte ich auch weitergeben.
Mhm.
Und ich bin dann halt über Singen zum Sprechen gekommen. Und manchmal, die Stimme und ich, wir verlieren uns manchmal ein bisschen aus den Augen, weil ich ja viele Themen, andere Themen auch unterrichte und schwingt so mit. Aber es kommen immer wieder die Momente, wo ich wieder weiß, ja, also die Stimme ist einfach das große Thema. Wie bist du eigentlich zur Stimme gekommen, zur Liebe zur Stimme?
Also ich glaube, ich hatte nicht von Haus aus diesen magischen Moment. Das hat bei mir wirklich gedauert. Und das ist jetzt seit wann stehe ich jetzt auf der Bühne? Oder habe ich damit begonnen? 25 Jahre, sicher. Das Lustige war, ich habe damals ja über eine Amateurgruppe begonnen mit dem Schauspiel und das hat mir damals so gut gefallen und da gab es dann Workshops, die gebucht haben, um besser zu werden und mein erster eigentlich richtiger Schauspiellehrer war Opernsänger.
Ah.
Und das war der Roman Satnik und mit dem habe ich dann damals, der hat mich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfungen und natürlich haben wir dann auch Gesangsstunden gemacht und so bin ich auch da in das Thema Stimme dann hineingekommen, aber Sprechen, wirklich Ausdruck, Sprechtechnik, das ist erst wirklich mit den Jahren gewachsen. Also ich hätte auch nie nach der Schauspielschule gesagt, ich bin Sprecher.
Mhm.
Es war noch nicht so.
Du warst
so
am Konservatorium der Stadt.
Genau, ich war am Konservatorium.
Bei der Elfriede Ott.
Bei der Elfriede Ott noch, ja, genau. Das hat gedauert und das war es wirklich auch, es dauert immer auch, der Prozess dauert an. Ich bin auch sicher, meine Stimme hat sich auch in den letzten Jahren noch komplett verändert und das ist schon spannend. Also diese Reise zur Stimme, was das auch mit der Persönlichkeit macht, weil ich sage auch immer, du kannst dich nicht nur mit der Stimme beschäftigen, ohne dass du dich mit dir selber beschäftigst. Und das ist schon eine super Reise. Und das sage ich auch unseren Kundinnen und Kunden immer, wie schön eigentlich diese Reise ist und wie schön, dass wir sie dabei begleiten können. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich so erfüllend finde.
Ja, natürlich macht die Stimme viel im Außen. Wenn jemand mit einer freien Stimme spricht, hört man dieser Person lieber zu, kann besser folgen, kann die Inhalte auch besser wahrnehmen. Aber das Geniale ist eben, dass man sich auch besser fühlt.
Ja.
Und daher ist es eine Arbeit, die man für die Außenwirkung macht und auch für die innere Anbindung.
Genau, sich spüren, aus dem Körper sprechen und gleichzeitig wieder sicherer sein. Das ist ja auch das, was wir so gerne dann wollen beim Sprechen. Aber unsere Eltern haben ja das nicht gewusst. Unsere Lehrer haben das auch nicht gewusst, was Stimme kann.
Mhm.
Und somit sind wir alle aufgewachsen eigentlich, ohne uns groß Gedanken drüber zu machen. Außer du hast Gesangsunterricht genommen oder man fängt mit dem Schauspielen an. Aber sonst, im Durchschnittsberuf machst du dir ja gar keine Gedanken drüber, was die Stimme eigentlich alles kann.
Ja, und es ist schön, dass dieses Wissen, diese Werkzeuge jetzt so für ganz viele Menschen zugänglich sind.
Ja, und das Schöne ist auch, wie man dann plötzlich merkt, das tut gut, das befreit. Und wie viele Stimmen heutzutage eigentlich keine wirkliche Kraft mehr haben oder Strahlkraft mehr haben, weil wir immer gelernt haben,
Genau, oder man sagt halt irgendwas so wirklich schnell und so.
So leise und, und was sollen die Nachbarn denken? Also ich kann mich schon erinnern, das waren so Sätze aus meiner Kindheit. Oder mein Lieblingssatz ist immer, schau, die schauen schon, weil du so laut bist.
Ja, stimmt, sei ein bisschen leiser, du musst dich ein bisschen zurücknehmen.
Ja.
Oh ja, das habe ich auch geliebt.
Ja.
Ich spreche gern von der freien Stimme. Mhm. Ich hatte eine Lehrerin, die mit diesem Begriff die freie Stimme hantiert hat. Und das ist das Bild geblieben, das ich auch benutze.
Freie Stimme finde ich schön.
Die allermeisten Menschen haben ja ein funktionierendes Material, wenn sie auf die Welt kommen. Mhm. Und benutzen diese auch, ne? Drum Babys können sehr laut sein. Oder auch mein fast Dreijähriger hat auch noch eine komplett freie Stimme.
Ja.
Kann es noch. Und wenn die Stimme frei ist, dann ist sie erstens belastbar. Also dann kann man sehr, sehr laut sprechen, den Raum füllen, sehr, sehr lange sprechen, ohne heiser zu werden.
Weil Babys, ist dein Baby jemals heiser geworden?
Mein Baby war noch nie heiser, nein.
Das gibt's nicht.
Und wenn die Stimme frei ist, dann sprechen wir aber auch authentisch. Denn was bedeutet das? In jeder Stimme gibt's höhere Bereiche und tiefere Bereiche. Und die tieferen Bereiche in jeder Stimme, die verkörpern die Sachlichkeit, die Ruhe, die Kompetenz, die Erfahrung,
die Geborgenheit,
so eine Stabilität, Stärke, Sicherheit.
Ja.
Die hellen Bereiche in der Stimme, die verkörpern oder bringen zum Ausdruck die Freude, die Ausgelassenheit, die Aktivität, die Handlungsfähigkeit, die Klarheit. Genau. Drum viele Menschen glauben, ich muss tiefer sprechen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Denn
wir brauchen alle Facetten.
Und daher dieses Arbeiten an der freien Stimme finde ich so schön. Wir alle haben Fehlspannungen, die durch die Fehlhaltungen des Körpers, aber auch durch Stress oder auch durch viel Denken verursacht sind. Und das ist der Weg, dass man diese Fehlspannungen beseitigt, damit die ureigene freie Stimme wieder rauskommt und somit der Ausdruck, der authentische Ausdruck.
Ja, ja, das finde ich schön. Ich fange sehr gerne immer beim Babyalter an, weil ich mir immer eigentlich denke, der Mensch ist ja schon faszinierend. Wir kommen mit einem unglaublich funktionierenden System auf die Welt und schaffen es in den nächsten 20, 30 Jahren, das irgendwie ein bisschen auf den Kopf zu stellen.
Und das muss ja aber auch so sein. Ne? Ja, also ich habe einen Sohn, der wird im Juni 3. Ja. Und noch, ja, wenn der was möchte oder nicht möchte, schreit er. Nur ich merke, es wird bald beginnen, dass er eben nicht mehr so unmittelbar sich äußert, sondern er, man könnte sagen, sozialverträglicher wird, weil er vielleicht weiß, ich bin jetzt an einem Ort, da kann ich nicht gleich schreien, oder ich bin vielleicht auch mit Menschen, da kann ich nicht so losbrüllen,
ja,
wie bei Mami. Und das sind natürlich auch Fehlspannungen.
Klar. So, das ist halt gesellschaftlich bedingt.
Genau.
Weil ich sage immer, fahr mal ein paar hundert Kilometer in den Süden. Ja, da ist es die Mentalität von der Lautstärke ist ganz anders, ne?
Ja, ciao, Mama.
Ja, ey, komm rüber und trink einen Kaffee. Und ich denke mal, das ist halt, ja, ist schon mentalitätsbedingt, ne? Weil wir haben gelernt, eben anpassen, eher gesellschaftlich leise, ruhig. Und die haben, glaube ich, überhaupt, die haben nie gehört, sei leise wahrscheinlich, oder kein negatives Bild
im Süden ist
Bild
mehr Lautstärke
damit, verbunden.
Absolut. Ja.
Das finde ich schön. Und was ich noch immer, hast du Latein gehabt?
Ich habe Latein gehabt.
Weißt du noch, was Persönlichkeit auf Lateinisch heißt?
Persona.
Ja.
Und sonare.
Oder? Personare.
Personare.
Ja. Weil, genau.
Und da steckt aber drin sonare.
Ja.
Klingen.
Durchklingen. Ich finde das immer so spannend, dass die damals gesagt haben, offensichtlich sind wir ein klingendes, tönendes Instrument und nutzen das oft so selten.
Und das sind wir wirklich.
Diesen Resonanzraum.
Ja. Ja, und entwickelt sich die Stimme, entwickelt sich der Mensch. Und befreien wir die Stimme, dann befreien wir auch so bis zu einem gewissen Teil, ja, diesen wirklichen, echten Wesenskern.
Ja, und man weiß ja das oft, wenn man eine Stimme im Fernsehen oder im Radio hört oder sich denkt, ma, die ist angenehm, da höre ich so gern zu. Und dann gibt's wieder Stimmen, wo uns das wahnsinnig schwerfällt. Weil sie eben oft nicht in dieser Wohlspannung mehr liegen.
Ja, und weißt du, was irre ist? Das Äußere kann sich ja sehr verändern. Na, man kann die Haarfarbe wechseln oder die wechselt sich automatisch. Die Haare, nein. Die Haare werden länger, kürzer. Man hat mal eine Brille, man nimmt zu, man nimmt ab, man wechselt den Kleidungsstil, whatever.
Ja.
Aber die Stimme bleibt. Und das Faszinierende ist, es passiert mir nach wie vor mehrmals im Jahr, dass ich irgendwo stehe, zum Beispiel an der Supermarktkasse und dann kurz in mein Telefon reinrede und es dreht sich jemand um und sagt, Daniela Zeller.
Wirklich?
Ja. Oder mir ist das mal passiert, am Südbahnmarkt in Linz. Mein Lebenspartner wohnt in Linz, also ich bin da auch öfter, was ja niemand weiß. Und ich hatte damals die Maske auf, weil Pandemie, am Südbahnhof, Supermarkt, und habe irgendeinen Saft bestellt. Und die Frau in der Saftbar sagt, sind Sie Daniela Zeller?
Wirklich wahr?
Und ich so, ja. Und sie, ich habe sie an der Stimme erkannt. Ach. Also Stimme ist unglaublich. Ich bin jetzt seit 2011 von der 3 weg. Also wir sprechen hier von 13 Jahren.
Von 13 Jahren, ja.
Und die Leute sagen dann, ja, ich habe sie früher immer jeden Tag im Radio gehört und natürlich kenne ich die Stimme noch.
So großartig, dass es gespeichert ist.
So gespeichert.
Eben, wie wichtig uns das ist.
Ja.
Ja.
Und auch, Entschuldigung, alle sagen immer, sie sind die Stimme meiner Jugend, was ich sehr schön. Aber ich merke dann auch, da geht es gar nicht um meine Stimme, sondern ich merke, bei den Leuten geht dann so ein innerer Film los und sie werden auch erinnert an die Person, die sie damals waren, an das Leben, das sie damals hatten.
Sentimentale Gründe.
Absolut.
Wahrscheinlich, oder? Ja,
weil Stimme mehr ist als nur, es geht beim einen Ohr rein und beim anderen raus, im besten Fall.
Und wie wir wissen, wir wirken ja zu einem mehr als einem guten Drittel auch über die Stimme. Und checken ja, unser Hirn checkt ja, glaube ich, in Bruchteilen einer Sekunde, ob ich die Stimme mag oder nicht. oder ob sie jetzt so klingt wie mein alter, weiß ich nicht, Musiklehrer im Gymnasium, den ich nicht leiden konnte oder so. Also das ist ja schon unglaublich, was da verknüpft ist mit.
Hat dich deine Stimme schon mal verlassen?
Nein. Nein, sie hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber das ist auch wirklich durch das entstanden, dass ich habe das erst im Burgtheater wirklich durch Coaching auch kennengelernt, wie das wirklich mit unserem Krafthaushalt von der Stimme im Körper ist und wie man sie einfach im Hals möglichst entlastet.
Aber wie ist das wirklich? Also ja? Du warst im Burgtheater auch, genau, hast da gespielt.
Doch. Ja, genau.
Ist mir immer noch ein Rätsel. Wie kann ein Mensch mit seiner Stimme ohne Verstärkung zum Beispiel das Burgtheater füllen? Mhm. Also wie macht man es wirklich?
Also einerseits einfach wirklich durch unseren Klang, weil wir ja einfach ein Instrument sind. Mhm. Ja, natürlich muss die Kraft dahinter sein, die das transportieren kann, oder die Luft. Aber andererseits natürlich auch durch die Akustik der Theaterräume.
Okay.
Ja, und deshalb redet man auch immer wieder da, das Theater hat ein bisschen eine schlechtere Akustik, das hat ein bisschen eine bessere. Das hört man ja da auch immer wieder. Aber das funktioniert.
Und ist es der Atem, die Atemkraft, oder müssen auch die Räume, also der Stimmkanal frei sein, der Mund, Kiefer?
Ja, also im Grundprinzip das, was du vorher gesagt hast, dieses Zusammenspiel. Mhm. Ja, dieses ein Rädchen greift ins andere. Aber ich sage halt immer so gern, die Stimme selber braucht keine Kraft. Wenn wir müde im Bett liegen und machen, funktioniert sie. Ja? Aber der Transport jetzt im Theater zum Beispiel, der braucht halt Kraft und halt vor allem sehr viel Luft. Und wenn ich die im Bauch habe, die kann ich transportieren.
Ja.
Die Luft in der Lunge, die kann ich nicht transportieren, die kann ich höchstens raushauchen. Und da ist es jetzt mit dem Räume öffnen, wie man auch sagt, Mund öffnen, vor allem halt bei Vokalen wichtig, so wie die Sänger im Prinzip machen. Vielleicht jetzt nicht so groß oder übertrieben, aber ja, es geht um Räume und es geht um den Klang. Und der Klang, man merkt es ja bei einer Gitarre, wenn ich bei der Gitarre eine Seite zupfe, dann klingt sie. Halte ich aber die Saiten vorher und zupfe, dann klingt sie nicht mehr so. Mhm. Und das ist das Problem, dass wir das oft mit uns machen. Dieses eigentlich abgedämpfte Sprechen durch zu viel aus dem Hals.
Jetzt wirken aber auch die Emotionen auf die Stimme ganz stark. Und das ist auch etwas, das ich mich oft gefragt habe, als eine, die mehr vom Mikrosprechen kommt, wo man ja nicht so viel Stimmkraft braucht und Blumen.
Ja.
Was macht wirklich ein Schauspieler auf der großen Bühne an Tagen, an denen irgendwas passiert ist, das ihm einfach Angst macht oder den Hals zuschnürt oder einen so kraftlos macht, traurig. Mhm. Wie kommt trotzdem dann am Abend bei der Vorstellung die Stimme in diese Kraft? Und geht das immer so?
Mhm. Es gibt solche und solche Tage, das ist klar. Einerseits, ich glaube, das werden Schauspieler immer wieder gefragt, vor allem jetzt im Repertoire-Theater, wenn du sagst, du hast 5, 6 Stück auf einmal, ne? Dann kommen ja die Leute und sagen, bringen Sie das nicht durcheinander.
Mhm.
Nein, gar nicht, weil ja jedes ein abgeschlossener Prozess ist. Das heißt, du hast einen abgeschlossenen Probenprozess, das ist dein Ding. Und jeder hat seinen Umgang mit Übungen, jeder hat seinen Umgang mit seiner Stimme oder pflegt das. Und ja, ich glaube, es ist gerade... Ich kann mich erinnern, mein Vater hat oft gesagt und mir die Geschichte erzählt von Maxi Böhm, der einfach ja immer lustig war, oder gesagt, der auch am Abend lustig war, als seine Tochter oder so gestorben ist.
Mhm.
Und das ist so ein, ja, das ist sicher auch so ein so tun als ob.
Ja. Also es
Faktor.
Ist auch ein, das Handwerk,
ja,
es ist auf
auch
das du zugreifst.
Handwerk, Professionalität natürlich und dann gepaart natürlich auch mit Übungen, mit doch ein bisschen zu sich kommen. Mhm. Ich denke mal, ich glaube, da wird aber jeder anders damit umgehen.
Aber das war wirklich auch deine Frage, weil vor dem Mikro funktioniert das gut für mich.
Ja.
Aber ich habe mir immer gedacht, geht das auch auf der großen Bühne eben, wo du ja noch mehr Körper hast?
Ja.
Weil klar, in meiner Freizeit, also wir hatten ja jeden Tag Sendung, die hat um 5 begonnen oder beginnt sie immer noch, ich bin nicht mehr dabei. Und klar, also ich war dann nicht jeden Morgen happy, happy,
ja,
sondern es gab so, ich weiß, da hat mal ein Freund mit mir Schluss gemacht am Sonntagabend und ich habe die Nacht durchgeheult und war komplett geknickt und am Montag um 5 war wieder Sendung und ich habe noch geweint im Auto am Weg zum Sender und ich habe dann wieder weiter geweint, aber in dieser Zeit zwischen 5 und 9 ging es mir gut. Also ich habe da auch normal geklungen und ich habe mich auch normal gefühlt.
Ja.
Durch das Zusammenspiel zwischen ich bin total im Hier und Jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf die Sendung, auf die Themen, auf die Kolleginnen und Kollegen und mein Instrument weiß, was es zu tun hat.
Genau, was
durch
es viel zu tun Übung. Hat. Ja, und durch dieses doch auch Adrenalin, was man da natürlich auch braucht und diese Konzentration funktioniert das. Das ist genauso wie mit Krankheit. Weil oft am Theater hast du gar nicht die Chance, weil du hast keine Zweitbesetzung und du spielst einfach auch krank. Aber das macht dir für diese 2-3 Stunden nichts.
Ja.
Vorher und nachher ist es nicht so super. Ja. Aber ja, durch diese erhöhte Konzentration, durch dieses, natürlich macht einem das auch manchmal Angst oder auch Kopfzerbrechen und sagen, na, halte ich durch und schaffe ich das oder halte die Stimme. Aber eigentlich muss man zu 99,9% immer sagen, ja.
Ja.
Ja. Das tut sie, das funktioniert. Und es fällt auch niemandem auf.
Ja, und mir ist so wichtig zu sagen, das braucht man eben halt nicht nur vorm Mikro oder wenn man auf der großen Theaterbühne steht, sondern das braucht man so im täglichen Leben, also beruflich, aber auch, also auch alle, die Kinder haben, wissen das, oder? Da gibt es auch Tage.
Ja.
Da weiß ich, nein, jetzt muss ich durchziehen. Das ist jetzt einfach so. Und das ist wichtig. Und dann muss ich da sein und präsent sein. Und da helfen mir schon diese Werkzeuge aus dem Stimmtraining.
Schon. Und weil du vorhin sagst, auch dieses emotionale Sprechen. Und das finde ich immer so schade, weil eigentlich haben, oder ich kann mich schon erinnern, so vor 20, 30 oder mehr, 35 Jahren in der Schule, da hat es schon so immer geheißen, dass dieses sachlich bleiben, Emotionen draußen lassen, seriös sein.
Ja, was ist das schon?
Und dann kommt ja auch, dann kommt wieder menschlich ja wieder nur ein Teil eigentlich. Es kommt ja gar nicht an alles an.
Nein.
Und das haben wir aber dann immer noch im Präsentationstraining ja auch, dass das dann eben sehr sachlich und faktisch ist, aber letztendlich...
Nein, und Emotion ist immer da. Nur, und wir haben ja auch viele Emotionen in uns.
Natürlich,
und viele, ich sage mal, viele Persönlichkeitsanteile.
Ja.
Jeder von uns ist wahrscheinlich mal der Alberne, der Kluge, der Schüchterne, der Verzweifelte, der Unsichere, der Selbstbewusste.
Ja, genau. Ja,
alles. Es geht nur darum, dass wir im richtigen Moment auf den richtigen Anteil zugreifen können und der da ist.
Im Idealfall, ja, genau.
Im Idealfall,
ja,
und das kann man aber lernen.
Und dann, ja, und dann funktioniert's.
Genau.
Und dann kommt's rüber.
Und das ist auch authentisch für mich.
Und dann ist es plötzlich leicht.
Mhm.
Oder man fühlt sich einfach vielleicht so wie bei deiner ersten Stimme, wo du sagst, wow, jetzt fühle ich mich authentisch und jetzt fühle ich mich da und jetzt fühle ich mich in der Kraft. Und oft bemüht man sich so mühselig, weil man etwas oder weil ein Schalter umgelegt wird, der einem eigentlich sagt, mach doch was ganz anderes, als du normalerweise tun würdest.
Ja, aber manchmal muss man genau das tun, was sich im Moment am falschesten anfühlt, weil es das Richtige ist. So.
Ja, oder so. Oder manchmal spielen natürlich die Emotionen noch ein bisschen einen Streich. Weil das kenne ich noch vom Theater, da hast du das Gefühl, du hast eine wahnsinnig tolle Vorstellung gespielt und es ist aber so, alle sagen, ja. Und dann hast du das Gefühl, manche Tage, das war so schlecht heute und alle sagen, war das nicht großartig? Und du denkst, na, eigentlich nicht. Also wieder diese eigene Einschätzung, ne?
Bauchgefühl ist gut, nur glaub nicht zu sehr deinem Bauchgefühl. Das ist jetzt natürlich, werden jetzt viele sagen, what? Ja,
ja, ja.
Nur das Bauchgefühl ist heute ein anderes, als es gestern war, weil so viele Faktoren mitspielen. Und es geht ja beim Sprechen auch wieder egal, ob wir in einer Konferenz, in einer Besprechung mit dem Kind, in einer Präsentation auf der Theaterbühne vor dem Mikro. Es geht ja nicht drum, wie geht's uns, sondern es geht letztendlich um das Senden.
Ja.
Und
genau. Wie
kommt's an, wie kommt's rüber? Also wir müssen diesen Kanal finden. Und wie es mir jetzt mal geht, ist total zweitrangig.
Ja.
Wenn ich weiß, mit wem ich spreche, was ich sagen muss und ich habe den freien Kanal, dann kommt das auch gut an Auch dann, wenn vielleicht mein Bauchgefühl aus irgendeinem Grund heute vielleicht, nicht so stimmig ist.
Irgendwo nicht so stimmig ist, genau. Aber genau, super, dass du es gerade gesagt hast, dieses, wir sind ja oft so bei uns beim Sprechen.
Ja.
Das heißt, der ganze Fokus ist hier und ich muss mir überlegen, wie tue ich, was will ich sagen, was habe ich vorbereitet, aber so wenig beim, wie kann ich es dir denn einfacher machen,
ja, genau.
dass du mir folgen kannst.
Ja, und wir sollten so aufgestellt sein, also dass wir einfach wissen, mein Körper funktioniert, meine Stimme funktioniert, mein Atem, mein Instrument,
genau.
damit ich mich selbst vergessen kann.
Ja.
Im Idealfall kann ich mich selbst beiseite legen,
ja.
und nur noch mich fokussieren auf mein Gegenüber.
Und das ist dann eigentlich Surfen auf schönen Wellen.
Ja.
Und dann sage ich immer, weil du sagst Instrumente, ich sage immer, der Ed Sheeran würde nie mit einer ungestimmten Gitarre auf die Bühne gehen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Aber wir laufen halt sehr oft doch ungestimmt durch die Gegend. Und das ist schade. Das wäre letzten Endes einfach.
Ich glaube, das ist jetzt der gute Moment für deine Übung.
Ja, für meine Übung, ja. Also die eine, es gibt viele Übungen. Ja, und es gibt viele gute Übungen. Aber die eine Übung, die auch jetzt über die letzten Jahre gesehen nachhaltig den Menschen am meisten bringt und die ich auch so liebe, weil sie mir so hilft, ist dieses Stimme entspannen. Dieses aus diesem oberen Bereich des Halses wegzukommen. Und wir haben es vorher eh schon kurz angesprochen, dieses, wenn man in der Früh müde im Bett liegt oder wenn man nicht an nichts denkt. Ich mache einen Schluck guten Kaffee oder ich esse gerade ein Stück Schokolade oder Torte und ich mache und bin, ja, Ich freue mich, ich habe eine gute Emotion dabei, aber ich bin komplett entspannt. Ich will auch nichts, wenn ich genieße. Also ich will ja nicht jetzt Lob oder Anerkennung. Ja, ich genieße einfach.
Also wie funktioniert es? Es ist wichtig, dass man nicht den Ton wegschiebt.
Genau, also es funktioniert eigentlich, im Prinzip ist es ein Kehlkopfvorgang. Wenn ich ganz entspannt mache, oder ich bin gerade ein bisschen abwesend und du fragst mich was so nebenbei und ich mache oder noch müde so ja, dann merkst du, auch wenn du den Kehlkopf angreifst, dass am Anfang ein Stückchen runtergeht und beim wieder raufkommt. Genau. Und in diesem Runtergehen, in dieser Entspannung, das ist die einzige Entspannungsposition, die er kennt, da gibt er eben den Raum nach unten frei. Und man merkt das, wenn man so auf einem oder das ist ja genau. Im Prinzip genau das Gleiche, dieser Urentspannungston. Ich sage immer, die haben damals schon genau gewusst, warum man diese Töne macht. Man merkte sofort, wie die ganze Resonanz sich im Körper ausbreitet. Das ist wahnsinnig angenehm. Genau, eigentlich soll es von hier bis hier schön vibrieren.
Bei mir vibriert es oft bis in den Beckenboden.
Oh, super.
Ja.
Dann ist es überhaupt. Dann, das ist,
ja, an den guten Tagen.
Komplett ideal.
An den guten Tagen.
Ja,
wirklich.
Ja, genau.
Wow,
in die Flanken hinein.
Das ist unglaublich.
Und das ist schön, das ist entspannend, das ist angenehm, das bringt dich runter, auch wenn du jetzt nervös bist zum Beispiel und ein bisschen aufgeregt. Und es entspannt so die Stimme. Und ich sage oft, wenn ich frage, was für Stimmen hörst du gern? Zu 90% höre ich Tiefe.
Ja.
Na klar. Weil wir gesprochen haben, die Tiefe macht natürlich was mit uns, aber warum wir so gerne zuhören, ist eben die Entspannung.
Ja.
Wir hören so gerne entspannte Stimmen. Und das macht eben genau diese kleine Bewegung. Natürlich brauche ich die hohen Töne und ich habe noch die unten, aber diese Mitte auf meinem, wir nennen das Wohlfühlton, diese Entspannung, und auf diesem Wohlfühlton sprechen, kostet mich weniger Kraft, kostet dich weniger Kraft und bringt diese Entspannung in die Stimme, wo dann wer anders sagt, oh, das war aber jetzt angenehm.
Ja, und das kann man überall machen.
Überall.
Jeden Tag, in der Früh.
Weil auch wenn ich allein im Büro vor dem Computer sitze und mache,
ja, genau.
Summe auf dem Ton, probieren vielleicht dann auch einmal so, wenn ich vor mich hinspreche, ein bisschen beim Sprechen auszuprobieren. Und das ist, wenn ich sage, eine, dann einmal
dann die. Dankeschön, Ronny.
Ja, gern.
Übrigens, der Ronny macht den besten Kaffee. Ich sage zu niemandem, machst du mir bitte den Kaffee, nur zu Ronny.
Wir können Kaffee-Freiraum aufmachen.
Kaffee-Freiraum, ja. Gibt's schon.
Wirklich?
Ja, gibt's schon.
Kaffee Freiraum? Mhm. Oje, wir sind zu spät dran.
Ja, we are too late.
Dann bleiben wir
bei unseren Themen. Bei unseren Themen,
genau. Was ist denn dein Thema eigentlich?
Mein Thema ist ein Thema, das du schon erwähnt hast. Und zwar der Eutonus, die situationsangemessene Wohlspannung.
Die Wohlspannung.
Ich wollte auch was nehmen, das so ganz basic ist und ganz wichtig ist. Und ja, da komme ich immer wieder darauf zurück. Der Eutonus ist der Schlüssel zu ganz vielem. Ich bin auch ausgebildete Atempädagogin. Ja, und als ich das studiert habe, habe ich diesen Eutonus-Begriff kennengelernt und da hat es bei mir Klick gemacht und ich wusste, yes, das ist es genau, das ist genau die Basis für ganz vieles. Mal erklärt, was meine ich überhaupt damit?
Ja, das ist jetzt was ist Eutonus?
Eutonus?
Kommt das dem oder
ja, der Tonus ist der Ruhezustand, ist der Zustand der Muskeln in der Ruhe. Und es gibt drei grobe Tonuszustände. Es gibt den Hypertonus, den Hypotonus und eben den Eutonus. Hypertonus ist die Überspannung. Also kann man gleich ausprobieren, wenn man so ein bisschen die Schultern hochzieht, den Nacken festmacht, die Knie durchstreckt, die Bauchdecke. Mhm. Und wir geraten oftmals am Tag wahrscheinlich alle in den Hypertonus. Ne? Ja. Ich weiß, um Gottes Willen, ja, mein Zug fährt gleich. Ich weiß, oh, da habe ich vergessen anzurufen. Ich bin nervös, ich ärgere mich. Mhm. Das sind die klassischen Hypertonus-Überspannungszustände. Ja. Nur, was passiert mit dem Atem, wenn wir im Hypertonus sind?
Lass mich raten.
Der Atem wird flach.
Er geht hinauf.
Ja, er rutscht hinauf in die Hochatmung. Mhm. Dadurch trägt er die Stimme nicht mehr. Mhm. Ja, die Stimme wird gepresst, die Stimme wird eng, die Stimme wird müde. Sie kriegt einen blechernen Klang oder einen schrillen. Und es passiert aber auch noch viel mehr. Wir atmen nicht mehr richtig. Wir haben keinen guten Gasaustausch mehr. Und wenn wir nicht mehr richtig atmen, dann fühlen wir uns auch nicht frei. Denn unser Atem wird gesteuert vom vegetativen Nervensystem. Und daraus folgt, der Atem wirkt auf das Nervensystem. Wir werden noch hektischer.
Ja.
Also,
noch nervöser, ne?
Und noch nervöser. Also wenn wir im Hypertonus agieren und sprechen, man wird uns nicht gerne zuhören, nur man wird wahrscheinlich auch nicht gerne mit uns in einem Raum sein, weil wir nicht mehr so die nettesten Zeitgenossen sind.
Genau.
Und man mag sich auch selber nicht mehr.
Ist klar.
Das ist so dieses Unzufriedene.
Das ist der schöne Satz, Ärger macht alles nur noch Ärger.
Ja, genau.
Aber es ist manchmal wirklich schwer. Ne?
Ja, es ist total schwierig.
Ja, im Alltag.
Dann gibt es den Hypotonus, die Unterspannung. Das ist, wenn man so ganz, wie man sagt, so lätschert ist. Ja, die Muskeln arbeiten dann ganz wenig. Und wenn die Muskeln nicht mehr so viel arbeiten, dann atmen wir auch nicht mehr so tief. Denn die Rezeptoren in der Muskulatur senden die Info ans Stammhirn. Hallo, wir sind gerade im Hypotonus, wir arbeiten wenig. Mhm. Du musst jetzt nicht zu tief atmen. Und daher ist auch der Hypotonus fürs Sprechen nicht so wahnsinnig toll. Außerdem auch wieder Atem, Psyche. Wenn wir dauerhaft im Hypotonus sind, verlieren wir auch die Lebenskraft. Wir verlieren die Energie, wir verlieren die Begeisterung, den Antrieb.
Das heißt, wenig Motivation. Dann,
absolut. Ne? Ja, es zieht einen runter.
Ja.
Na, das kennen vielleicht auch viele oder ich kenne das schon, wenn ich so im Urlaub so ein bisschen mal im Hypotonus bin, was ja voll okay ist, oder so in der Therme liegend und mir dann denke so, oh, am Montag zwei Termine. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Nur normalerweise schaffe ich sieben an einem Tag.
Ja,
ja, also man wird so wirklich lasch.
Ja, ja.
Also auch Hypotonus ist kein gesundes Gefühl, dauerhaft.
Das ist, je länger der Urlaub dauert, desto schwieriger fällt es dann.
Ja, umso, genau.
Weil man sich an das ein bisschen lethargisch wird.
Ja, ist auch natürlich das Problem bei Langzeitarbeitslosigkeit, um da wieder raufzukommen.
Aber das habe ich, das war zum Beispiel eine meiner Bundeswehrerfahrungen. Mhm. Ja? So der Anfang, wo viel los war und viel zu tun war, war vielleicht ein bisschen manchmal schroff und so weiter, aber das war total okay, weil du warst im Tun. Und ich bin dann Kraftfahrer geworden und ich habe dann 6 Monate mehr oder weniger plus minus auf dem Zimmer verbracht und gewartet, ob irgendwas okay. zu fahren ist. Und durch diese lange Zeit ja. des Nichtstun, ja. du wirst so, am Schluss haben wir schon gesagt, sollen wir uns jetzt einen Kaffee holen oder ist der Weg zum Kaffeeautomat zu weit? Mhm. Also das ist dann wirklich nicht mehr wirklich schön.
Genau.
Ja.
Es ist nicht mehr wirklich schön. Ja. Genau wie auch der Hypertonus genau. nicht wirklich schön ist, dass es irgendwann dauerhafter Stress macht krank, wissen wir alle. Und daher, und das ist mein Lebensziel, möglichst viel Zeit in diesem Eutonus-Zustand zu verbringen. Ja. Das ist das Dazwischen.
Ja.
Und wichtig ist, Eutonus oder Wohlspannung, Situation sagen wir mal so, eine Wohlspannung ist nicht so eine Linie, wo wir sagen, super, ja, das ist jetzt der Zustand, da bleibe ich. Nein, das ist wie ein Kreis. Ja, manchmal, wenn wir sitzen in einem entspannten Gespräch mit Freunden, da braucht's nur wenig Tonus. Mhm. Es sollte nicht zu wenig sein,
ja,
weil dann Hypotonus eher unten. Mhm. Aber manchmal, wenn wir wissen, hey, jetzt spreche ich vor 10 Leuten oder vor 100 Leuten oder vor 1000 Menschen oder ich bin in einem Gespräch, wo ich funktionieren muss oder das ist jetzt ein Telefonat, da brauche ich gute Argumente, dann sollte auch der Tonus steigen. Mhm. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad, denn wir wollen ja nicht das über die Schwelle kommen wieder in den Hypertonus.
Ja, ja.
Und das ist ganz wichtig, denn wenn man im Eutonus ist, man fühlt sich auch besser. Ich sage immer, dann ist man auch der bessere Mensch, dann kann man zuhören.
Ist das einfach ein ausgeglichener Zustand?
Total. Ja. Dann kann ich abwägen und sagen, finde ich jetzt nicht so, wie du sagst, finde ich anders, aber irgendwie auch interessant.
Ja,
ja, dann sage ich nicht gleich, es war Blödsinn. Wirklich.
Ja, ja.
Oder auch wenn ich nervös bin, wenn ich noch in diesem Eutonus-Bereich bin, dann bin ich in diesem Flow-Zustand, wo ich zwar ein bisschen aufgeregt bin, aber wo ich viele Gedanken habe, wo mir alles leicht fällt, wo ich so ganz vertieft bin in die Sache. Das ist ja schön.
Also positive aufgeregt.
Absolut.
Ja.
Und Hypertonus, stelle ich fest, gibt's aber auch im positiven Sinne. Also ich kenne das, manchmal bin ich so, da erzählt mir jemand von was und ich fall gleich so rein und denke mir, ja, total super. Mhm. Und bin so überbegeistert.
Ja, ja.
Und das ist aber auch gar nicht so gut.
Ich wollte gerade sagen, es kann den anderen auch überfordern, oder?
Ja, oder auch mich selber. Oder die Sache an sich oder uns beide.
Ja.
Also auch das, diese Überbegeisterung, ja, ist dann auch schlecht.
Aber hast du jetzt einen Tipp, wie man am besten in den Eutonus finden kann?
Ja. Ja, also ich habe einen gedanklichen Tipp und dann auch körperlichen.
Ja.
Ich arbeite immer mit so einer inneren Skala. Und so, wenn wir uns vorstellen, 1 bis 10, so ab, würde ich sagen, 7 beginnt Hypertonus. Ja, 1, 2, das sind wir unten im Hypotonus. Mhm. Ab 7, 8 beginnt Hypertonus. Mhm. Mhm. Und ich frage mich manchmal am Tag, wo auf dieser Skala stehe ich jetzt?
Wo bin ich gerade? Okay.
Also zum Beispiel jetzt würde ich sagen, ich bin so bei 6.
Mhm.
Ja, ist genau gut. Guter Eutonus.
Ja, ja.
Und manchmal stelle ich fest, wow, ich bin bei 9. Und das kann manchmal sein, weil ich so wütend bin oder gestresst, aber manchmal auch, weil ich so, wow, so überbegeistert bin.
Mhm. Mhm.
Und dann stelle ich mir vor, so, jetzt wieder ein bisschen runter. Also diesen Standort bestimmen, das hilft.
Mhm.
Und was kann ich körperlich tun?
Ja.
Erstens mal Körper an den richtigen Stellen loslassen. Die richtigen Stellen sind, wir sitzen jetzt gerade, die Schultern.
Ja.
Wenn der Spannungslevel steigt, gehen meistens auch die Schultern hoch.
Dann ist
einfach mal Schultern ganz hochziehen.
Alles da, gell?
Genau, und dann die Schultern runter. Und dann seufzen. Durch Seufzen vertieft sich der Atem. Und wenn der Atem sich vertieft, komme ich wieder runter. Und dieses Runterkommen ist wichtig. Denn wir sagen oft, bevor wir da jetzt weiterreden, kommen wir mal runter.
Ja, genau.
Kommen wir mal runter. Und dann reden wir weiter.
Ja.
Also wenn ich schon merke, jemand hilft nichts. Also Schultern hoch, Schultern runter.
Und wenn der aber oben
seufzen,
hat es auch gar keinen Sinn, wahrscheinlich meistens das Gespräch weiterzuführen.
Nein, überhaupt nicht.
weil es geht gar nicht.
Dann fantastisch ist auch den Nacken, den Nacken lösen. Also man kann einfach nur mal nach links schauen und nach rechts schauen und sich dabei denken, lass die Beute los. Gell, wenn man so in diesem Hypertonus ist, Überspannung, da wird dann auch der Kiefer so. Und schon allein, wenn ich mir denke, Daniela, lass die Beute los, muss ich so ein bisschen schmunzeln. Lass die Beute schmunzeln. Los,
gut, das ist noch so ein Urgehen, oder?
Ja, ja. So und dann entspannt gleich der Kiefer. Und sobald der Kiefer entspannt, die Kiefermuskulatur, lockert sich auch die Bauchmuskulatur.
Ja.
Ja, und es kommt wieder dieser Seufzer. Der Atem vertieft sich wieder. Und sofort beruhigen sich auch die Nerven, die Spannung geht runter, die Stimme klingt wieder. Man kann auch wieder wesentlich klarer denken. Man legt die Scheuklappen ab, man hat wieder mehr Mitgefühl, Verständnis. Ja. Auch für die Position der anderen.
Ja, das sollten wir eigentlich öfter bedenken.
Und das tut sehr
auch im
gut.
Alltag einfach, gell? Einfach so im Alltag.
Ja, genau.
Ich werde mir das nächstes Mal beim Autofahren.
Ja, ja genau, wenn man sich ärgert.
Sehr oft erhoben, ja.
Nein, genau. Und es geht gar nicht drum, dass wir so durchs Leben gehen, ich bin total gelassen. Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen auch mal die Emotion von Wut und von Ärger und von totaler Begeisterung. Es darf auch mal Angst sein und die Nervosität oder mal total lasch. Es geht drum, dass wir möglichst oft einfach wieder zurückfinden in diesen Eutonus-Zustand.
Und das andere vielleicht oft einfach auch zulassen. Weil das Wut und Ärger
das ist
zulassen,
das, Leben.
Das ist ja auch oft, was uns schwer fällt. Wir haben es zwar,
das ist das
aber
echte.
Wir denken uns gleich, das sollte ich gerade nicht haben. Ne?
Genau.
Ja, das stimmt, ja. Da gibt es einen schönen Satz, wenn, würden die Menschen öfter in sich gehen, wären sie nicht so oft außer sich.
Das ist ein schöner Satz.
Ist schön, gell?
Ronny, ich denke, das ist der perfekte letzte Satz für unsere erste Folge.
Gut,
ja.
Das ist schön.
Sag sie noch einmal.
Würden die Menschen öfter in sich gehen, dann wären sie nicht so oft außer sich.
In diesem Sinne, wir hören uns in einem Monat.
Ja, eine schöne Zeit bis dahin.
Ja, tschüss.
Ciao.